Schlussendlich ist alles in der Ökonomie eine Verteilungsfrage und um die gilt es zu streiten.
Also als Schriftsteller sage ich jetzt, ich bin wahnsinnig froh, dass du das Wort streiten verwendest, weil wenn man es nur verwendet, hat man schon keine Angst davor.
BMF.Geldanschauung, der Podcast aus dem Finanzministerium. Folge 4, Finanzminister Markus Marterbauer, der Schriftsteller Martin Prinz und Schulden.
Herzlich willkommen beim Podcast Geldanschauung. Das ist der Podcast des Finanzministeriums, in dem wir Themen, die das Finanzministerium betreffen, auf vielleicht unkonventionelle Weise, wir werden sehen, besprechen wollen. Mein Name ist Markus Marterbauer, ich bin der Finanzminister und mein heutiger Gast ist Martin Prinz. Hallo Martin.
Hallo Markus Marterbauer.
Das ist der dritte Podcast, den ich aufnehme. Der erste war mit der Kabarettistin Malarina. Es war sehr lustig, ausgehend von ihrem Programm. Der zweite Podcast war mit dem Fiskalratspräsidenten Christoph Bartelt. Da war es vielleicht eine Spur enger an den Themen des Finanzministeriums, aber auch, glaube ich, sehr kurzweilig. Wir sollten vielleicht anfangs kurz klären, woher wir einander kennen. Wir waren, es muss irgendwann im Herbst 24 gewesen sein, bei einer gemeinsamen Veranstaltung und sind dann im Regen zur Straßenbahn gelaufen, haben die Straßenbahn erwischt und haben uns dann die, weiß nicht, Viertelstunde, die wir gemeinsam in der Straßenbahn gesessen sind, ein bisschen über die Politik unterhalten und das, was wir so machen. Und du hast dort deinen neuen Roman dann auch angekündigt, die letzten Tage. Und ich habe dann meine privilegierte Position als Finanzminister ausgenutzt und mir einfach gedacht, nachdem ich den Roman gelesen hatte, naja, jetzt kann ich mir trauen, ich rufe den Autor einfach an und bitte um ein Gespräch. Und wir hatten dann ein tolles Gespräch über den Roman, auf den wir gleich auch noch vielleicht ein bisschen zu sprechen kommen werden. Politische Umstände, gemeinsame Hobbys, was auch immer, von dort her kennen wir einander.
Wobei du unterschlägst, ja, dass du zum Roman schon fast alles gewusst hast. Also du hast schon einige der Protokolle, die im Roman vorkommen, aus den Archiven, im Sommer davor, glaube ich, von einer Bergtour gekannt und warst wahrscheinlich der einzige Österreicher, der einen von diesen Zetteln entweder in der Hand gehabt hat oder davon gewusst hat. Und das Zweite, was du unterschlägst, das Unterschlagen ist ja, glaube ich, auch fast schon ein finanzpolitisches Wort, ist, dass wir beide von dieser Veranstaltung ja deswegen weg sind, beziehungsweise deswegen uns getroffen haben, weil wir die Einzigen waren, die dann nimmer mehr auf die Fotografen gewartet haben, sondern schnell davon wollten. Und schnell davon wollen heißt dann manchmal auch, dass man mehr Zeit zum Reden hat.
Genau. Kommen wir vielleicht gleich auf den Roman, die letzten Tage. Es geht um die letzten Kriegstage in Reichenau im Raxgebiet, wo noch auf fürchterliche Weise Morde passiert sind an Leuten. Man weiß eigentlich gar nicht genau, wie die in die Verlegenheit geraten sind. Politisch Unzuverlässige, was auch immer, wurden in einem Standgericht dort abgeurteilt und ermordet. 2 Dutzend Leute, glaube ich. Und ein extrem schwieriger Stoff, glaube ich, aber was mich bei dem Buch sofort so in den Bann gezogen hat, ist die Art und Weise, wie das beschrieben wird. Nämlich, du lässt sozusagen die Täter und die Augenzeugen zu Wort kommen über die Gerichtsprotokolle im Wesentlichen. Und das mag zunächst ein bisschen sperrig klingen, aber das zieht einen in den Bann und zieht einen in den Roman hinein auf unglaublich intensive Weise. Und mich wird zunächst, sind wir noch relativ weit vom Budget und sonstigen Fragen weg, aber ein bisschen deine Beweggründe, dich diesem Thema zu widmen, das würde mich noch einmal interessieren.
Ja, ich kannte den Stoff ja schon sehr lange und habe eigentlich den immer als Verbot vor mir gesehen. Also wäre sozusagen die Arbeit des Schriftstellers, die Fiktion, das Erfinden, genau hier auf dem Terrain so furchtbarer Ereignisse eigentlich nicht zulässig. Unter dem Motto, dass man sich eigentlich nicht hineinzufühlen versuchen sollte in Dinge, die man sich eigentlich wirklich kaum vorstellen kann, wo das Vokabel dann eigentlich auch immer aus guten Gründen heißt unbeschreiblich. Und das ist dann, das hat sich dann geändert. Der Stoff hat mich natürlich verfolgt, weil er ein Albtraum ist in der Hinsicht. Also es ist nicht unbedingt eine absolute Zusammenballung nur von Furchtbarkeiten in letzter Sekunde, sich handelt, sondern es sind 5,5 Wochen NS-Alltag auf einer letzten Insel, die eben von den Russen nicht befreit oder besiegt worden ist, weil die Russen einfach vor Bayerbach stehen geblieben sind, um nach Wien zu marschieren. Wien war wichtiger als Rax und Schneeberg aus guten Gründen. Und deswegen ist diese Insel übrig geblieben. Und was tun die Leute dort? Und zwar nicht nur die NS-Führung und die Befehlsgeber. Sie leben den Alltag weiter. Und der heißt letztlich Denunziation bis tief in die Gesellschaft hinein. Also mittun am Verbrechen quer durch alle Schichten und zwar ohne Befehl. Ohne dass man müsste, aus freien Stücken, aus Übererfüllung und womöglich auch aus dem Dunklen, das in uns liegt. Und das hat mich verfolgt. Und bis zu dem Moment verfolgt, als ich dann wirklich zum ersten Mal vor den Akten, als ich mich hingetraut habe ins Stadt- und Landesarchiv und dann vor den Akten, vor diesen 4000 Seiten gesessen bin. Und da sind wir vielleicht in der Nähe von den Begriffen, die wir dann über Geld vielleicht da brauchen werden. Das war dann sozusagen meine, ich weiß nicht, ob das jetzt ein blödes Wort ist, aber meine Währung. Oder es war zumindest mein Zugriff und ich hatte sozusagen plötzlich damit wirklich sowas wie eine Grammatik, weil es war die Sprache. Mhm. Die Sprache, das ist sozusagen mein Handwerksstück. Das ist sozusagen, da habe ich das Werkzeug dafür, die Sprache der Täter, dieses Ausweichen, dieses Mann, dieses Verallgemeinern, all das, was die da tun, da wusste ich, das ist jetzt sozusagen, da habe ich einen Zugang dazu. Also quasi eigentlich, das kann ich mir übersetzen und wenn man jetzt an Geld denkt, da hat man gemeinsame Währung oder zumindest einen Wechselkurs. Mhm. Sowas braucht man, glaube ich, als Schriftsteller, weil wenn die Distanz zu groß ist, wenn es da nichts gibt, wo man übersetzen kann oder eben wechseln, dann finde ich das, gerade wenn es um Menschheitsverbrechen wie die NS-Herrschaft geht, dann finde ich, das ist das eine viel zu große Anmaßung und verkleinert es letztlich, weil natürlich jede Erfindung ist ja ein ideales Modell. Mit in der Sprache war es mir dann möglich. Und darum, glaube ich, ist man dann auch drinnen in dem Buch, weil die Sprache ist uns sehr nahe.
Das ist auch deshalb interessant, weil ich als Leser, als kleiner Leser sozusagen, am Anfang macht es einem die Sprache nicht leicht, ins Buch hineinzukommen, weil es verstörend wirkt, diese Gerichtsakte und die Berichte daraus. Aber man ist dann ganz schnell drinnen, wenn man sich an die indirekte Rede, an die Konjunktive und auch an das Ausweichen, das selbst in den formalen Gerichtsakten zum Ausdruck kommt, wenn man sich an das gewöhnt, unter Anführungszeichen, hat, dann ist man ganz tief drinnen. Jetzt ist die letzten Tage vielleicht ein erfolgreiches Buch, ich weiß es nicht, aber jedenfalls sehr, sehr erfolgreich und auch unbedingt zu empfehlen, das Buch zu lesen, auch aus aktuellen politischen Gründen, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen werden. Das Buch hat mehrere Auflagen. Du bist auf der Shortlist des österreichischen Buchpreises. Du bist ein erfolgreicher Schriftsteller. Vielleicht sollte man noch einen Schritt vorher zurück machen und sagen, das erste Buch, das ich von dir gelesen habe, ist ja Der Räuber gewesen, Anfang der 2000er Jahre. Ich weiß nicht mehr genau, wann es erschienen ist. Und war auch dein erstes Buch, glaube ich, jedenfalls das erste, das ich gelesen habe, das auch sehr erfolgreich war, weil es ja verfilmt wurde und ein Kinofilm wurde. Jetzt bist du ein erfolgreicher österreichischer Gegenwartsschriftsteller. Wovon lebt ein erfolgreicher österreichischer Gegenwartsschriftsteller?
Er lebt recht und schlecht und zum Glück, und das empfinde ich für mein Leben auch als Luxus. Also ich lebe davon. Und das ist wirklich eine Frage, die oft gestellt wird. Kann man davon leben? Ja, man kann davon leben. Man kann davon leben, weil es Einkünfte aus den Büchern, aus den Übersetzungen und was eben womöglich sogar von Filmen gibt. Man kann davon leben, weil es staatliche Förderungen gibt und Preise und weil es Lesungen gibt. Und es ist sozusagen, es ist ein Korb verschiedener Eingänge, Zahlungseingänge, die das möglich macht. Allerdings muss ich auch dazu sagen, wenn ich davon ausgehe, dass ich ich habe mich 1999, 2000, fangen wir so an, dazu entschieden, am Ende meines Studiums aufgrund eines Preises alles auf eine Karte zu setzen und das mit dem Schreiben zu probieren. Das heißt, ich bin nie in die Verlegenheit gekommen, einen bürgerlichen Beruf ausgeübt zu haben und aus einer gewissen Sicherheit in den anderen zu wechseln. Das hat es mir leicht gemacht. Ich kenne Kollegen, die hatten so etwas. Und für die war das mit viel mehr Stress verbunden. Ich war damals noch relativ jung, mit 26, 27 und, und habe einen ersten Preis bekommen, 2001 ein Stipendium in Berlin, um meinen ersten Roman zu schreiben, der dann ein ganz anderes Buch war, das nie erschienen ist. Und dann ist ganz schnell der Räuber entstanden, weil der mich schon lange begleitet hat. Und dann ist das Buch erschienen, 2002. Und seitdem lebe ich tatsächlich davon, allerdings immer mit wahnsinnig viel Glück und, das ist das Nachbarwort, immer im Minus. Mhm. Und ich habe mir einmal ausgerechnet, wenn ich nicht einmal mein ganzes Minus, also mein Soll, meine Sollgrenze hernehme, obwohl ich wahrscheinlich die meiste Zeit ziemlich direkt an der Sollgrenze lebe, aber wenn ich nur die Hälfte davon hernehme und mir die Zinsen ausrechne, die ich der Bank bezahle, dann ist war in den schlimmsten Zeiten, sagen wir vor einem Jahr, eineinhalb, als die Recherche an die letzten Tage fertig war und ich mitten im Schreiben war, aber eigentlich kein Geld mehr da war, um das Buch eigentlich zu schreiben, dann war mein ganzes Minus auf der Bank kleiner als die Summe, die ich in den letzten 15, 20 Jahren der Bank bezahlt habe. Und das habe ich eigentlich immer, das habe ich schon als interessant empfunden, just zum Zeitpunkt, wo die ganze Causa rund um den René Benke in die Höhe gegangen ist und es um ganz andere Summen und geliehenes Geld gegangen ist. Ich weiß schon, man kann es nicht vergleichen. Ich glaube ja eigentlich immer, man muss ganz andere Dinge hernehmen, um wenn man über Ungerechtigkeit zum Beispiel spricht und über Sozialberufe eigentlich nachdenken und nicht über uns Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Wiewohl die Subsumierung ist Glück, weil Leben davon, Anstrengung und Gratwanderung, weil immer im Minus.
Lass mich beim letzten noch kurz anknüpfen. Also wenn du vor eineinhalb Jahren im Schreiben von die letzten Tage so knapp sozusagen dran warst, das muss ja mit enormer Unsicherheit verbunden sein. Was ist, wenn die letzten Tage kein Erfolg wird, dann bleibst du sozusagen im Minus. Wie geht es dann weiter, diese enorme Unsicherheit? Und wie abhängig ist man davon, dass das nächste Buch ein Erfolg wird?
Wahrscheinlich sehr. Also wahrscheinlich oder sogar ganz sicher war das der Moment, der kritischste in meinem Leben bislang war. Wenn die letzten Tage jetzt nicht so viel Glück für mich bedeutet hätten, aber auch ganz einfach ökonomisch für Einkommen gesorgt hätten in einem deutlich größeren Ausmaß als sonst. Es ist nicht exorbitant, das muss man ja auch dazu sagen. Man kann es ja mal durchrechnen, also die letzten Tage, ein Band kostet 25 Euro, davon kriege ich pro verkauften Buch 2,50 Euro. Jetzt sind die Auflagen in Österreich und auch bei deutschen Verlagen mittlerweile von Literatur bei 1, 2, 3, 4.000 Bücher und auch wenn man in einer vierten Auflage ist, so wie wir derzeit, so war nicht jede Auflage unbedingt höher als 2000. Also das sind überschaubare Dinge. Davon zahlt man natürlich auch Steuern und Sozialversicherung, also da fällt ein Drittel, die Hälfte weg insgesamt wohl meistens, wenn man es rechnet. Also wenn würde ich 10.000 Bücher verkaufen, mal 2,5, sind es 25.000 Euro. Wenn man die Hälfte wegrechnet, bleiben 12.500. Da kann man sich gut die Frage stellen, wie lange man davon leben kann. Und nichtsdestotrotz, das Schreiben ist ein Beruf, wo es auch andere Einkünfte gibt, Lesungen, Preise, auch Stipendien, nicht zuletzt vom Staat oder von den Kommunen, Stadt Wien, da erhöht sich das natürlich. Aber ja, also das war voriges Jahr, vor eineinhalb Jahren und vor zwei Jahren tatsächlich ein Blindflug. Und im Prinzip war es im Monat, bevor ich wirklich quasi in Schreibklausur gegangen bin, war dieser Moment, dass da eigentlich klar war, also das Geld geht mitten drunter aus. Und zwar eben nicht das Geld, also kein Haben, sondern die Sollgrenze ist dann in einer Weise erreicht, dass es keinen Millimeter mehr gibt. Und es ist dann tatsächlich nur mit dem Vertrauen, das ist ja auch so ein Geldwort, also quasi mit Leuten, die an mich geglaubt haben, also privaten Gläubigern, um das so zu nennen, tatsächlich gegangen. Also ich hatte das Glück, dass ich mir Geld ausborgen konnte von Freunden, Freundinnen und von Eltern und so es irgendwie geschafft habe, wobei auch zwischendurch immer noch Lücken aufgegangen sind. Ich habe mich dann auch sehr bewusst für einen österreichischen Verlag entschieden.
Jung.
Für Jung und Jung im Wissen, dass es wohl gerade bei dem Thema der einzig richtige Verlag ist, in der ganzen Seriosität, dass genau dieses Buch Genauigkeit braucht und dass ich die nur dort finden kann. Aber das ist natürlich schon auch mit Abstrichen verbunden im Materiellen. Das war dann auch mit unterschriebenem Verlagsvertrag, war es so, dass bei weitem nichts gerettet war. Mhm. Das Lektorat an dem Buch ist im Prinzip wieder eigentlich mit zwei Beinen außerhalb der Sollgrenze passiert. Das war genau der Moment, wo wir uns da getroffen haben, im September 24. Da war eigentlich, also da bin ich nicht mehr ins Kaffeehaus gegangen. Überhaupt nicht. Da ist der Wocheneinkauf beim Bauernmarkt, der kein Bobo-Markt ist, sondern ein billiger Bauernmarkt, ein wunderbarer, großartiger Amorchus-Markt. Da schaut man sich halt an, was man einkauft. Und dass ich jetzt manches Mal irgendwo wieder wohin essen gehe, das ist jetzt Luxus. Also das bin zum Glück jemand. Und wir zu Hause sind Leute, die immer kochen. Und so geht es dann.
Lass mich auf die staatliche Verantwortung ein bisschen zu sprechen kommen. Also du sagtest, Stipendien sind wichtig, Preise sind wichtig. Warum soll der Staat Literaturstipendien ausloben? Warum soll er Preise geben in einer Phase, wo überall gespart wird?
Ja, das ist nicht eine gute Frage. Warum? Warum soll er das? Man muss es vielleicht überhaupt woanders beginnen. Als ich 2002 den Räuber geschrieben habe, wie du gesagt hast, war ein Erfolg, aber ja, war kein Bestseller als Buch. Das war dann natürlich ein Erfolg als Film, der war in über 20 Ländern im Kino, in noch viel mehr Ländern im Fernsehen. Das sind tatsächlich Besprechungen auf der Kulturtitelseite groß, der New York Times und allen wichtigen Zeitungen in den Ländern, in denen ein Kino war, Le Monde etc. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man als Autor und auch Drehbuchautor genauso viel dran verdient, dass man, wenn man am Beginn der Dreharbeiten am Vorabend zum Fest geht, das dort üblich ist, man genau weiß, dass sowohl die Kameramänner oder der Kameramann und die paar anderen wichtigen Departments und die paar wichtigen Schauspieler in ein paar Tagen genauso viel schon verdient haben werden, wie du als Drehbuchautor für alles. Für die Erarbeitung des Drehbuchs und für die Rechteabgeltung. Und das war's. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Angebot und Nachfrage, scheinbar gibt es nicht genug Nachfrage. Bei dem Film hat es aber genug Nachfrage gegeben. Es ist schlicht und einfach so, dass, kann ja die Zahlen nennen, Rechteabgeltung, Drehbuch und Roman sind, sagen wir mal, wenn's gut war, damals waren es 70.000 Euro. Die Hälfte geht zur Steuer und zur Sozialversicherung. Was bleibt übrig? Wie lange kann man davon leben? Sagen wir ein gutes Jahr oder anderthalb, je nachdem, wie man spart, ob man Kinder hat oder nicht. Das heißt, da ist einmal eine Riesenlücke. Da stimmt irgendwas nicht ganz. Sagen wir es vorsichtig. Und jetzt leben wir ja 15 Jahre später und jetzt wissen wir, diejenigen, die im Bereich der großen Erzählungen, der digitalen, wie auch immer, Social Media und große Erzählungen wirklich, wirklich viel Geld verdienen und akkumulieren, die leben von diesen Erzählungen, weil Kinofilme, Arthouse-Filme, Wiederräuber, alle anderen, to name a thousand, die werden von der KI aufgesogen. Die KI liest unsere Bücher, die KI schaut unsere Filme, die KI liest mit, und das betrifft jetzt nicht nur Künstlerinnen und Künstler, wenn wir Postings schreiben, wenn wir uns befetzen, die saugt das ab und akkumuliert dann letztlich aufgrund dieses Knowledge Wissen und Geld. Und wer sozusagen sorgt dafür, dass es irgendeinen Ausgleich gibt, dass dieses Geld irgendwo wieder dorthin zurückkommt, wo diejenigen sitzen, deren Wissen benutzt wird? Und das ist die große Frage. Und die Lösungen, dazu bin ich viel zu wenig klug und firm in dem Bereich. Ich weiß nur, dass dieser winzige Anteil staatliche Stipendien oder sei es die Kunstunterstützung, die es in Frankreich gibt oder in Deutschland, es sind immer verschiedene Systeme, das ist letztlich ein Bruchteil dessen ist, was hier, man kann ja nicht einmal sagen, umgelenkt wird, weil wahrscheinlich oder sogar sicher der Staat von diesen Firmen auch viel zu wenig Geld lukriert, weil es wahnsinnig schwierig ist, an dieses Geld heranzukommen. Aber im Sinne einer gesellschaftlichen, sozialen Gerechtigkeit oder annähernden Gerechtigkeit wäre es notwendig. Nur der einzelne Künstler, die Künstlerin kann sie überhaupt natürlich da nicht hinstellen. Das heißt, ich nehme dieses Geld eigentlich, das ist so eine Art Trostpflaster. Mhm. Ja. Und ich sage natürlich, der Staat ist viel größer und das Gemeinwesen, in dem ich lebe, in dem würde ich viel eher den Auftrag zutrauen und deswegen auch geben, sie von denen, die alles von uns absaugen, das Geld zurückzuholen, weil ich kann es am allerwenigsten. Und insofern finde ich die Tatsache, dass es solche Stipendien und Programme und Preise gibt, als gerecht. Aber es ist ein ungelenkes Mittel. Und es leuchtet nicht wenig Leuten ein, warum manche Branchen auf diese Weise unterstützt werden. Dann kommt immer diese Sache mit, ja, wenn ihr nicht genug verkauft, dann habt ihr es auch nicht verdient. Und da kommt allerdings was anderes ins Spiel, weil ich mir denke, man muss ja nicht immer die Frage stellen, was ist wichtig für die Gesellschaft? Und jetzt würde ich mal sagen, vielleicht ist es Kunst, vielleicht haben die Leute recht, Kunst ist es nicht. Auch wenn die Tech-Giganten das unser Wissen und unsere Bücher und unsere Filme ganz notwendig brauchen. Aber was ist jetzt mit der Krankenpflegerin? Ja? Sagt man zu dir auch, ja, du hast ein Pech, du verdienst nur so und so viel 1.000 Euro im Monat. Sagen wir ein bisschen über 2.000 vielleicht. Und weil Angebot und Nachfrage, schon da stimmt es nicht mehr. Ja? Weil die Nachfrage wäre enorm. Das Angebot ist beschränkt, weil es ein wahnsinnig harter Beruf ist. Also spätestens da stellst du dich alle dieses marktwirtschaftliche Sprech stellst total auf.
Das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken, weil es führt uns zu der Erkenntnis, dass wir eigentlich als Gesellschaft entscheiden müssen, was uns wichtig ist. Und wenn wir der Meinung sind, eine gute Pflegeversorgung für alle, egal ob arm oder reich, oder den Zugang zum Gesundheitssystem für alle, unabhängig vom Geldbörsel, oder den Zugang zu Kunst, Kultur, Wissenschaft, das ist wichtig, dann müssen wir uns entscheiden als Gesellschaft, das eben auch gesellschaftlich zu organisieren und nicht über Märkte. Also ganz bewusst nehmen wir, um ein anderes Beispiel zu nehmen, Bildung heraus aus dem Marktprozess. Wir sagen nicht, nur die, die hohes Einkommen haben, bekommen halt eine bessere Bildung als andere, weil das kauft man sich auf Märkten, sondern wir sagen, in der Volksschule sollen alle Kinder alle Rechte haben und Zugang sozusagen zu allem Wissen haben. Deshalb organisieren wir Bildung gesellschaftlich und nicht über Märkte, zum Großteil. Ich weiß schon, es gibt immer die Abstufungen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend oder ein entscheidender Erfolg einer Gesellschaft, sich darüber einig zu werden, im Diskurs, im Austausch, in der politischen Debatte, was soll wie bereitgestellt werden an grundlegenden sozialen, gesundheitlichen, künstlerischen Diensten, von denen alle profitieren. Und darum ist es so wichtig, sozusagen politisch darauf Einfluss zu nehmen und das politisch zu verhandeln und nicht über Märkte zu verhandeln.
Ja, politisch heißt ja in dem Fall auch, gesellschaftlich oder eigentlich nur gesellschaftlich darüber nachzudenken. Dieser Begriff politisch hat ja für viele so einen ganz negativen Beigeschmack. Man kann das ja wahnsinnig schnell insofern, wie soll man sagen, differenzieren oder klären eigentlich, indem man sagt, was ist politisch? Das heißt gesellschaftlich. Respublika, das geht uns alle an. Und die Aufteilungsfragen und vor allem die Frage, was ist uns etwas wert? Die ist ja, mir ist die jetzt gestern oder heute einmal unterkommen, weil ich mich gefragt habe, was würde ich die zum Beispiel gerne fragen oder was ist etwas, das ich gar nicht weiß? Wo stellt es mich schnell auf? Und dann bin ich drauf gekommen, das ist die Frage. Und ich habe dann eine Definition gefunden, die wollte ich dir gern, die habe ich mitgebracht. Du kennst sie nicht sicher, ich finde sie aber total wichtig. Und vielleicht ist es sogar wichtig, wenn es ein Laie sagt. Nämlich eine der Definitionen zu dem, was ist Geld, habe ich gefunden, natürlich klassischerweise im Internet. Auf Wikipedia, da wird der Friedrich Benediktsen zitiert und der Benediktsen sagt, Geld ist eine Anweisung auf das Sozialprodukt und die Geldeinheit ist ein hypothetischer Inhaberanteil am staatlichen Sozialprodukt. Mhm. Und das finde ich, ich habe das gelesen und habe gedacht, das ist eigentlich was wahnsinnig Interessantes, auch wahnsinnig Schönes und auch Stolzes, wenn man sagt, es gibt eigentlich so etwas, wenn wir über Geld sprechen und über uns als Staatsbürgerinnen und Bürger, dann haben wir eigentlich sowas wie einen Inhaberanteil am staatlichen Sozial- oder gesellschaftlichen Sozialprodukt. Das heißt, es wäre eigentlich in unserer Hand zu überlegen, was ist uns was wert.
Genau. was soll produziert werden in dieser Gesellschaft und wem soll das zugute kommen? Wir sind in mehrfachen Verteilungsfragen drinnen. Zum einen ist es eine demokratisch, im besten Fall demokratisch festgelegte Verteilungsfrage, dass wir entscheiden, was produziert werden soll. Mehr Gesundheit, mehr Pflege, mehr Kunst oder mehr Stahl oder was auch immer, wobei manche Dinge davon gesellschaftlich bestimmt sind, andere über Märkte vermittelt werden. Und dann ist die Frage, wem soll es zugute kommen? Wer hat Anrechte drauf, die dann über Geld vermittelt werden? Also immer wenn wir, um jetzt ein bisschen aus meinem Metier näher zu kommen, wenn wir darüber entscheiden, wohin die Staatsausgaben, die immerhin fast 250 Milliarden Euro jedes Jahr ausmachen, fließen sollen, dann sind es genau diese Entscheidungen. Bekommt die Pflege mehr Geld oder bekommt die Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur mehr Geld? Bekommen die Literaturstipendien mehr Geld oder irgendwelche Förderungen, Stromkostenzuschuss für Industrieunternehmen? Diese Fragen stellen sich laufend und für uns ist, glaube ich, entscheidend festzuhalten, dass zum einen da berechtigte Unterschiede in der Einschätzung geben kann. Jeder Mensch wird andere Prioritäten haben, unterschiedliche politische Lager werden unterschiedliche Prioritäten haben, aber der gesellschaftliche Erfolg dann besteht, wenn man sich einigt auf eine dieser Verteilungen oder versucht sozusagen zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Aber wenn man über Geld und Anteile am Sozialprodukt redet, dann stellt sich natürlich primär auch die Frage, wie wird das Ganze finanziert? Wer zahlt die Steuern, um diese Dinge herzustellen oder die Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, die Verteilungsfrage, die du ja am Anfang gestellt hast, also wer bekommt was, ist auch da wieder eine Machtfrage. Die Frage Verteilung von Wissen. Wer hat das Wissen? Die KI oder die großen Tech-Konzerne oder die es produziert haben, das Wissen. Wer bekommt den Ertrag sozusagen? Aber auch, wen kann man wie beteiligen? Und da stoßen wir natürlich ganz oft an unsere Grenzen. Wenn ich jetzt nur aktuelle politische Verhandlungen aus denen berichten kann, die Frage sozusagen, Digitalkonzerne sollen höhere Steuern zahlen. Das ist berechtigt. Wir glauben, dass die großen amerikanischen Tech-Konzerne vielfach sich Wissen aneignen und da zu wenig beitragen zur Finanzierung sozusagen der allgemeinen Leistungen. Und gleichzeitig müssen wir dort Machtfragen anerkennen, dass wir uns schwer gegen die amerikanische Administration durchsetzen können, die ganz oft im Auftrag dieser Tech-Konzerne kommentiert. Also diese Frage der Machtverteilung interessiert mich noch ein bisschen.
Ja, über Macht. Also als Schriftsteller kann ich über Macht ganz, ganz wenig sagen, weil ich wahrscheinlich sehr weit weg bin von jeglicher Macht. Was mich natürlich interessiert, ist die Verteilung schlechthin. Es ist nicht die Frage nach Steuern. Ich bin da eigentlich wahrscheinlich ein sehr altmodischer Mensch, der sagt, also so, dass ich grundsätzlich an dieses Gemeinsame glaube oder glauben muss, weil sonst könnte ich nämlich auch überhaupt nicht schreiben. Warum schreibt man denn überhaupt? Das ist ja nur bedingt etwas, das man für sich selbst tut, weil sonst könnte es ja auch stumm bleiben. Ja, und wie wir wissen, bleibt es ganz selten stumm. Und selbst diejenigen, die wollten, dass es verbrannt wird, also Kafka zum Beispiel, was kaum jemand weiß, das war ein leidenschaftlicher Vorleser. Mhm. Einer, der wahnsinnig viel über die eigenen Texte im Vorlesen gelacht hat, der wollte natürlich erzählen. Und warum will man erzählen? Weil man jemand anderem was mitteilen will und weil man was zurückbekommen will. Und das immer wieder in diesem Austausch.
Weil man sich gesellschaftlich organisieren will.
Genau. Weil das natürlich auch, das ist Diskussion, das ist im besten Fall natürlich auch Differenz und Widerstand. Und dementsprechend aus dem Gedanken heraus bin ich in Wirklichkeit auch ein stolzer Steuerzahler, wobei ich auch durchaus erzählen kann, dass ich natürlich in einigen Jahren meiner Arbeit keine Steuern gezahlt habe, weil ich zu wenig verdient habe, schlicht und einfach.
Darf ich hier gleich die Frage einschieben, die ich bei jedem Podcast frage, weil es jetzt genau passt. Wofür zahlst du gerne Steuern?
Ich zahle gern Steuern, damit sie tatsächlich aufgeteilt werden. Also ich zahle Steuern, weil ich wahrscheinlich jemand bin, der glaubt, dass es sowas wie Umverteilung geben kann und dass dafür der Staat zuständig ist. Was mich daran allerdings momentan sehr interessiert, ist, ich bin vor einiger Zeit durch einen Freund, vor allem dessen Sohn, der ist ungefähr so alt wie mein Sohn, also 17, die haben vor einiger Zeit einen Film sich angeschaut über die Modern Money Theory, also sozusagen diese Perspektive auf Staat und Geld, wonach sozusagen alles das Geld, das der Staat sozusagen, wenn er eigene Währung hat, wie soll man sagen, als Ressource zur Verfügung stellt, in einem geschlossenen System in dem Augenblick, wo er es zur Verfügung stellt, was dann sein eigenes Defizit ist, das berühmte Defizit, ja auf der anderen Seite dieses Paradigmas, also auf der anderen Seite dieser gesellschaftlichen Übereinkunft, nämlich in der Gesellschaft wiederum das Plus ist und das sozusagen dieses Minus und Plus eigentlich im Endeffekt, wenn man das so rechnet, ein Nullsummenspiel ist. Die Frage, also Defizit auf der einen Seite, ja eigentlich auf der anderen auch Guthaben heißt und sozusagen Möglichkeit, mit etwas umzugehen und dass Staaten in Wirklichkeit, wenn sie über eigene Währung verfügen und das als Geld bereitstellen, ja in Wirklichkeit nicht pleite gehen können, sofern sie nicht in anderen Währungen Schulden haben. Und das interessiert mich sehr, weil das würde bedeuten, dass der Staat dann, solange er innerhalb der Grenzen des Inflationsproblems bleibt, ja dieses Geld, das notwendig ist, um in der Gesellschaft so zu wirtschaften, dass die Menschen das machen können, was sie machen möchten, sagen wir es einmal so, also nicht in der Hängematte, nur um das machen zu können, was sie machen möchten oder wofür sie ihre Talente haben und wofür sie ihre Ausbildung machen und so weiter, auch machen, in der Lage sind zu tun. Die Frage ist nicht, dieses ich habe dann mitbekommen, diese moderne
Monetary Theory,
die wird natürlich auch kritisiert. Es gibt sozusagen harte Diskussionen. Auch Leute, also der Krugman zum Beispiel, der am Anfang ein großer Gegner war, hat dann ja einiges davon auch wiederum angenommen. Wie stehst du da dazu?
Vielleicht ein paar Gedanken dazu. Das erste ist, dass man eben staatliche Defizite anders beurteilen muss, als wenn es jetzt das Defizit eines Privaten oder einer Privaten wäre. Wenn du zu lange im Minus bist bei deiner Bank, dann wirst du irgendwelche Schwierigkeiten bekommen und die Bank wird dir sagen, du musst irgendwas ändern an deiner Einnahmen- oder an deiner Ausgabensituation. Einzelne Personen können nicht dauerhaft sozusagen im Minus sein. Der Staat kann es grundsätzlich schon, weil die Wirkungen seines Handelns die gesamte Volkswirtschaft betreffen. Und das wäre dann das Plus, das auf der anderen Seite ist, jedes staatliche Defizit bedeutet, dass irgendwer anderer, seien es die privaten Haushalte, die Unternehmen, das Ausland möglicherweise im Überschuss sein müssen. Es muss sie insgesamt auf Null ausgehen. Also das ist völlig richtig und der Staat muss natürlich bedenken in seinen Handlungen, wenn er sein Defizit verringert oder erhöht, welche Auswirkungen hat es auf die anderen Sektoren. Darum ringen wir jetzt zum Beispiel auch in der Budgetsanierung. Wir glauben, dass das staatliche Defizit, das wir jetzt als Regierung geerbt haben, zu hoch ist, weil es uns zu sehr abhängig macht von den Finanzmärkten und von Zinszahlungen an Finanzmärkte und verringern das Defizit. Aber wir müssen uns die Frage stellen, wenn wir das Defizit verringern, bedeutet es nicht, dass die Unternehmen oder die privaten Haushalte davon negativ betroffen sind, weil ihr Überschuss verringert sich oder ihr Defizit gegebenenfalls muss dann steigen. Das heißt, wir müssen die Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen. Das versuchen wir, indem wir Maßnahmen setzen, die möglichst wenig nachfragewirksam sein, die unteren Einkommensgruppen möglichst weniger treffen als die oberen Einkommensgruppen und solche Überlegungen. Also ich kann viel grundsätzlich damit anfangen. Der große Unterschied für Österreich zur Modern Monetary Theory ist natürlich, dass wir keine eigene Währung haben. Ja, wir haben gemeinsam mit 20 anderen Ländern eine gemeinsame Währung. Wir haben keine eigene Zentralbank, sondern unsere Zentralbank ist die EZB und deshalb stellen sich viele dieser Fragen, die in dieser Theorie für die USA ja vor allem diskutiert werden, bei uns für einen einzelnen Mitgliedstaat nicht in dieser Form.
Könnte man die EU und die Zentralbank so umgestalten, dass sozusagen das auch für Europa als Ganzes möglich wäre?
Naja, grundsätzlich glaube ich, dass das Zusammenspiel zwischen sozusagen Budgetpolitik auf der europäischen Ebene durch die Summe der Finanzminister oder das EU-Budget, das allerdings viel kleiner ist als die nationalen Budgets, und Zusammenspiel mit der Geldpolitik schon diese gesamtwirtschaftlichen Spielräume immer im Auge haben muss. Ich glaube, dass jetzt überhaupt die Kunst der Wirtschaftspolitik ist, unterschiedliche wirtschaftspolitische Zielsetzungen von Inflation über Steuern, über Vollbeschäftigung, über, wenn man noch weitergeht, und das sollte man tun, über nachhaltige Umweltentwicklung, gerechte Verteilung, alle diese Ziele im Auge zu behalten, bedarf vieler Instrumente und das spiegelt sich in diesen Theorien, glaube ich, auch ganz gut wider und das macht es ich glaube, Wirtschaftspolitik vielleicht nicht zur Wissenschaft, aber dann vielleicht doch ein klein wenig zur Kunst, wenn ich diese Analogie wählen darf.
Ist es, wenn, das fällt mir jetzt gerade ein, weil es war ja, glaube ich, im Frühling oder im Sommer der Vorstellung von einem neuen Budgetvoranschlag innerhalb der EU, wenn ich es jetzt eben richtig formuliere, zum ersten Mal so, dass das Budget deutlich höher ausfallen sollte als in den Perioden davor, um eben die großen Anstrengungen wie jetzt Ukraine-Krieg beziehungsweise eben Green Deal oder eben alles, was in Bezug auf nachhaltige Zukunftssicherung abzielt, zu schaffen. Und immer dann, wenn von der Modern Monetary Theory die Rede ist, dann wird das Beispiel Zweiter Weltkrieg in den USA als zitiert, sozusagen diese Kraftanstrengung, die Produktion so umzustellen, um überhaupt all das an Fahrzeugen, Geschossen, Bomben, Infrastruktur etc., Stahl herstellen zu können, also sozusagen auf der Produktions- und Ressourcenseite so viel aufzustellen, dass sozusagen das ein Lehrbeispiel dafür wäre, wie dieses MMT funktioniert, nämlich der Staat stellt Geld zur Verfügung und die Gesellschaft allerdings sozusagen hat tatsächlich auch die Projekte und die Ressourcen, das umzusetzen, weil es sonst ja zur Inflation käme.
Ich möchte eine andere Analogie wählen, aber auch in Richtung Kriegsproduktion im Zweiten Weltkrieg. Der große britische liberale Ökonom John Maynard Keynes, der hat 1939, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, einen Artikel geschrieben, How to Pay for the War. Ja, also wie können wir, Deutschland bedroht uns, wie können wir den bevorstehenden oder den Krieg, in dem wir uns befinden, überhaupt finanzieren? Er hat dort darauf hingewiesen, dass es eine Verteilungsfrage ist. Wir müssen ab jetzt sagen, was sind unsere Prioritäten? Die Kinder müssen Milch bekommen, erste Priorität. Ja? Und so muss gefragt werden, was kann die Gesellschaft produzieren, damit sie gleichzeitig ausreichend Waffen produzieren kann, um die Bedrohung durch Deutschland der zu begegnen. Ich glaube, der John Maynard Keynes wird heute einen Artikel schreiben, How to Pay for the Fight Against Climate Crisis. Also wie können wir diese enorme Herausforderung, die die Menschheit existenziell bedroht, ich glaube, es ist die größte Bedrohung für die Menschheit, wie können wir das finanzieren, dass wir ausreichend Ressourcen haben, um die Klimakrise zu bekämpfen? Und ein bisschen was findet sich da in diesem mittelfristigen Finanzrahmen, den die EU jetzt gerade verhandelt. Das ist ja das EU-Budget ab 2028, wo eben deutlich mehr Mittel nach den Wünschen der Kommission, die liegen jetzt einmal vor, bereitgestellt werden sollen, um länderübergreifende Klimamaßnahmen zu finanzieren. Also da geht es jetzt um Transportinfrastruktur, um Energieinfrastruktur und alle diese Dinge. Jetzt sagen wir brauchen dort sehr viel mehr und dann stellt sich die Frage, na, wer zahlt's? Wie bei jeder dieser Fragen, wer zahlt's? Die Kommission hat eine Reihe von Vorschlägen gemacht, wie sie ihre sogenannten eigenen Einnahmen, eigene Steuern von Zollausgleichs, also CO2-Grenzausgleichssteuern über einen höheren Anteil an den Zöllen und so weiter, brauchen wir jetzt nicht in Details gehen, finanzieren kann. Aber diese Frage stellt sich immer bei jedem gesellschaftlichen Forum. Wir erklären irgendwas für prioritär, war 1939 die Bewaffnung gegen Deutschland. Heute ist es vielleicht der Ukraine-Krieg, noch viel mehr, glaube ich, die Klimakrise. Wie finanzieren wir das? Und ich glaube, Aufgabe der Wissenschaft wäre es, genau solche Fragen an den demokratischen Souverän zu richten. Weil das kann nicht die Wissenschaft entscheiden, wie zahlen wir dafür, kann Vorschläge machen. Aber eigentlich, das müssen wir demokratisch entscheiden und gesellschaftlich diskutieren. Was sind unsere Prioritäten? Welche Steuereinnahmen braucht man dazu? Wie kann man das gerecht machen?
Das heißt, man könnte sagen, wenn man Deutschland hernimmt zum Beispiel, aber Österreich zum Teil ja natürlich auch, wenn es notwendig ist, für die Zukunft so ein Großprojekt zu stemmen, wie die Deutsche Bahn wieder fahrtauglich zu machen und alles, was damit zusammenhängt, dann hat man genau das, was es umzusetzen gilt, also alle Ressourcen, auch die Menschen, die da beschäftigt sind, und deswegen könnte auch der Staat mehr Geld zur Verfügung stellen, weil es sozusagen auf der anderen Seite auch in, wie soll man das nennen, in Umsetzung kommt. Wäre das ein richtiger Gedanke?
Ja, das glaube ich völlig. Wobei der große Unterschied zu 1939 ja heute ist, wir sind ja wirtschaftlich und sozial viel reicher sozusagen. Wir können uns natürlich viel mehr leisten. Also für mich stellt sich nicht die Frage, ob man die Klimakrise bekämpfen kann oder nicht. Klarerweise kann, wir haben alle ökonomischen Möglichkeiten dazu. Es ist eher die Frage, will man das? Wer ist bereit dafür zu zahlen? Wie verteilen wir diese Dinge? Und darum kommen wir an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Schlussendlich ist alles in der Ökonomie eine Verteilungsfrage und um die gilt es zu streiten. Und ich glaube, wir sind beide Personen, die sich in diese Debatte einmischen wollen, mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Aber ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir zur Lösung der großen Fragen der Menschheit die Beteiligung aller brauchen, mit allem ihrem Wissen, mit allem ihrem Engagement und mit der Bereitschaft, sich für die Gesellschaft einzusetzen.
Ja, streiten ist ein super Wort, auch wenn wir jetzt ja nicht gestritten haben, aber wenn du streiten sagst, dann ist es ja etwas, was viele sich gar nicht mehr sagen zu trauen, weil alle sagen diskutieren und reden wir darüber. Natürlich reden wir darüber, aber das Wort, nur das Wort streiten, also als Schriftsteller sage ich jetzt, ich bin wahnsinnig froh, dass du das Wort streiten verwendest, weil wenn man es nur verwendet, hat man schon keine Angst davor und streiten bedeutet ja, dass wirklich unterschiedlichste endlich an einem Tisch sitzen und das wäre etwas, was wahrscheinlich unsere Gesellschaft wirklich braucht, nämlich streiten zu können, um dann aufzustehen und zu sagen, naja, so schlecht ist der Kompromiss gar nicht oder so dumm bist du gar nicht. Das ist ja etwas, was auf Social Media kaum mehr passiert, aber im wirklichen Leben, wenn man sich gegenüber sitzt, leichter ist, weil man ja eigentlich nicht nur böse sein will und das ist etwas, woran ich glaube, dass man eigentlich ja wie alle nicht nur gut sein wollen, sondern es auch gut haben wollen.
Das war der BMF-Podcast Geldanschauung. Und unsere Schlussfolgerung, Martin Prinz und meine schlussendlich war, wir müssen mehr gemeinsam streiten, Ideen ausfechten und dann schauen, wo wir uns auf was einigen können und einen guten Kompromiss suchen, der die Gesellschaft voranbringt. Vielen Dank dir, dass du heute dabei warst.
Danke für die Einladung und alles Gute.
Danke.
Das war BMF.Geldanschauung. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns über Feedback und wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Informationen des BMF finden Sie auf der Website www.bmf.gv.at.